Das ist schon ein bisschen her, da habe ich Geburtstag gehabt und da hat mir die ein ganz besonderes Geschenk gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Ich zück's mal. Was? Hier. Keine Frage, wo das herkommt. Made in Israel. Es ist ein Salbölgefäß aus Olivenholz. Und wie ihr beide seht, es ist nach wie vor versiegelt. Es ist noch nicht geöffnet. Und da dachte ich, das wäre mal ganz gut, darüber zu predigen. Über dieses Gefäß und was damit so zu tun hat. So Insider ahnen schon, worum es geht. Auf dem Segeltörn vor einigen Wochen mit der Jugend haben wir einen Brief miteinander entdeckt, der uns nicht losgelassen hat, der uns sehr fasziniert hat. Ich glaube, es hat viele von uns fasziniert. Es ist der Jakobusbrief. Und der Predigttext ist tatsächlich auch diesem Jakobusbrief entnommen, nämlich Jakobus 5, 13 bis 16. Wir sehen mal den Text. Nächste Folie. Das Gebet für die Kranken, Jakobus 5, 13 bis 16. Das ist die Überschrift der Predigt. Dort heißt es, leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Ich mag den Jakobusbrief ganz besonders. Wenn man den liest, dann ist es fast so, als hört man Jesus selber. Und das ist auch kein Wunder, denn Jakobus, der diesen Brief geschrieben hat, war ja der kleine Bruder, der kleine leibliche Bruder von Jesus. Die beiden sind miteinander aufgewachsen, haben zusammen gespielt, haben als Kinder viele Erfahrungen gemeinsam gehabt. Und auch wenn Jakobus sich später nicht der Jüngerschar anschloss, sondern so ganz eigene Wege ging, hat er doch viel von dem mitbekommen, was Jesus gesagt und verkündigt hat. Und es war dann erst später, als ihm sein leiblicher Bruder als Auferstandener begegnet ist, wir lesen davon im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, da hat sich eine Wende in seinem Leben vollzogen. Er wurde ein Jünger Jesu und er wurde später eine ganz bedeutende und wichtige Figur in der Geschichte der ersten Christenheit. Also dieser Jakobusbrief, der ist so unmittelbar praktisch. Alle Briefe sind irgendwo praktisch, die in der Bibel sind. Aber der ist unmittelbar praktisch. Der führt genau hin zu den Themen des Lebens. Da gibt es keine langen Anmarschwege. Die Leitfrage, die der Jakobusbrief verfolgt, die immer so mitschwingt bei allen Themen, ist, wie kann eigentlich unser Christsein praktisch werden? Das ist die Leitfrage. Wie kann unser Christsein, unser Glaube praktisch werden? Wie kommt er aus dem Kopf über das Herz in die Hand hinein? Also viele geben sich ja damit zufrieden, dass der Glaube vom Kopf ins Herz geht. Das ist aber noch nicht der ganze Weg. Der muss auch in die Hand rein. Der muss praktisch werden. Anders gesagt, wie können wir unseren Glauben in unseren Alltag integrieren? Wie können wir nicht bloß Sonntagschristen sein, sondern wie können wir Alltagschristen sein? Das beschäftigt immer mehr Christen, gerade junge Christen auch. Sie haben es satt, einen Glauben zu haben, der nur wie so eine Zuckerschrift auf der Geburtstagstorte ist, wo kein Gehalt drin ist, was nur so ein bisschen Dekor, so ein bisschen Verzierung ist, Fassade. Und darum geht es ja überhaupt in unserem Leben. Wie kann unser Christsein praktisch werden? Wie können wir unsere Berufung zum Dienst entdecken? Wir sind berufen zum Dienst. Eine der fünf Hauptaufträge, die wir als Christen haben, einander zu dienen. So geht der Jakobusbrief die ganzen Alltagssituationen durch, die so denkbar sind, und rät, wie wir uns in ihnen verhalten können. Das ist ganz auffällig, wenn man den so liest, merkt man, aha, das ist eine bestimmte Alltagssituation, und dann kommt als nächstes, wie können wir das umsetzen? Wie können wir da unseren Glauben umsetzen? Wie ist das, wenn man Probleme hat? Schaut mal, Jakobus 1, Vers 2. Wie ist es, wenn man nicht weiß, wie man seinen Glauben ausleben kann? Wie ist es in Versuchung? Wie ist es mit den Plänen und Entscheidungen im Leben? Wie sollen wir die treffen? Manchmal gibt Jakobus nur so einen ganz kurzen, andeutenden Rat. Das sind wohl Situationen, die eigentlich ganz leicht mit dem Glauben in Verbindung zu bringen sind. Also bei diesem Abschnitt hier habe ich das auch entdeckt. Es gibt hier zwei Ratschläge für Situationen, die relativ leicht, wo man also beim bisschen Nachkommen denken, kommt man fast selber drauf. Also erstens, wenn jemand leidet, ich habe mal nachgeguckt, da steht eigentlich, wenn jemand etwas Schlechtes passiert ist, das kann ein Unfall sein, eine verhauene Klassenarbeit kann das sein, das kann seinen Job verloren oder auch eine Krankheit. Alles, was irgendwie ja, Widrigkeiten des Lebens, wie sollen wir damit umgehen? Ja, es heißt hier, der soll beten, der soll die Sache vor Gott ausbreiten. Ich laufe in deine Arme, so ähnlich haben wir es vorhin gesungen. Genau so. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Der zweite Ratschlag, den ich hier lese, und die zweite Situation: wenn jemand guten Mutes ist, jetzt wissen die jungen Leute gar nicht, was das ist, was heißt guten Mutes sein? Das heißt, wenn ich gut drauf bin. Wenn ich gut drauf bin. Seid ihr gut drauf? Da ist die Frage, was mache ich damit? Die meisten Leute, wenn sie gut drauf sind, beschäftigen sich dann eben damit, gut drauf zu sein. Das ist sehr schade. Eigentlich, weil dann vergessen wir nämlich, woher kommt das? Das schenkt Gott uns, wenn wir gut drauf sind, wenn wir guten Mutes sind. Dann ist das ein Geschenk von Gott. Und dann sollen wir Gott loben, dann sollen wir ihm Psalmen singen, wie es hier steht. Also das können auch so Lieder sein, wie wir vorhin gesungen haben, oder noch viel moderner und abgedrehter. Aber Hauptsache ist, dass wir einfach aus unserem gut drauf sein ein Gebet des Dankes und der Freude machen zu Gott. Manche Leute fragen sich, warum bin ich eigentlich viel weiter weg von Gott, wenn es mir gut geht, als wenn es mir schlecht geht? Ist es auch eure Erfahrung? Das kommt daher, dass wir automatisch aus unserem Schlechtergehen ein Gebet machen. Das ist ganz klar. Aber wenn es uns gut geht, beschäftigen wir uns mit dem Gutgehen. Also Psalm singen. Ganz, ganz kurze Ratschläge. Nur so ein einziger Vers und zwei Ratschläge drin für zwei verschiedene Situationen. Es gibt allerdings auch Lebenslagen, da ist das anders. Da muss man ein paar mehr Worte von sagen, weil es gar nicht so ohne ist. Wie ist das, wenn jemand krank ist? Ich meine, wenn jemand schwer krank ist, vielleicht gar nicht mehr aus dem Haus rauskommt. Wer so krank ist, dem fehlt nicht nur irgendwas, da sind nicht nur irgendwie Körperfunktionen unterbrochen und laufen nicht rund, sodass er in die ärztliche Reparaturwerkstatt muss, sondern das hat auch seine anderen Seiten. Wir beschäftigen uns mit Sachen, wir interessieren uns, wir Gesunden, für Transrapid-Unglück, für Gesundheitsreform und ob Osama bin Laden jetzt tot ist oder nicht, all diese Dinge. Aber einer, der wirklich krank ist, der interessiert sich für das alles nicht mehr. Was stiftet Gemeinschaft? Das sind gemeinsame Erfahrungen, das sind gemeinsame Dinge, für die wir uns interessieren. Aber ein Kranker interessiert sich, kann sich gar nicht mehr für irgendetwas anderes interessieren, als mit seinem Kranksein oftmals. Was haben sich Kranke und Gesunde noch zu sagen? Was können wir noch gemeinsam erfahren, wenn das Einzige, was ein Kranker erfährt, seine Krankheit ist, alles nur noch Schmerz? Die Krankheit kann bis in die Glaubensbeziehung hineinwirken und alles verdunkeln. Oft verstehen Gesunde das nicht. und denken, wie kannst du nur? Fazit, es mag Probleme geben, wo ich mich trotzdem freuen kann. Es gibt eine Menge Probleme, da sage ich, naja, okay, was soll's. Aber Krankheit, so richtige Krankheit, die gehört nicht dazu. Was tun? Was tun, lieber Jakobus? Es nützt alles nichts. Dann brauchen wir Hilfe. Es gibt Situationen, wo wir vielleicht noch nicht einmal beten können. Da brauchen wir Hilfe. Und da kommt das eben ins Spiel, dass wir miteinander zum Dienen berufen sind, als Gemeinde. Wir haben einen Grundauftrag von unserem Herrn selber bekommen. Darin erfüllt sich unser Leben auch, dass wir einander dienen. Aber wenn wir krank sind, dann sind wir berufen, uns diesen Dienst gefallen zu lassen. Wir können nicht immer dienen. Es gibt auch Zeiten in unserem Leben, wo wir uns Dienst gefallen lassen müssen. Krankheit ist kein Einzelproblem, kein Privatproblem, sondern das ist ein Problem der Gemeinde, wenn das in ihrer Mitte geschieht. In Krankheit hat unser Herr uns dazu berufen, einander zu dienen. Nächste Folie mal. Der Ruf. Hier sehen wir ein Telefon. Das kann man gleich, ja, sage ich für die, die es nur hören. Ne? Die anderen sehen das ja sowieso. Ein Telefon. Kranke wenden sich an die Ältesten. Jetzt kleines Quiz. Was sollen die Zahlen wohl? Was sind das für Zahlen? Was? Ah, das meine Dienstnummer, die steckt da drin. Ja, ist die zweite, genau richtig. Und noch? Was? Die Königs, genau, die Königs, ihre Nummer. Und? Jetzt an die Feuchtwange, das können die Hemsbacher nicht wissen. Was? Die kennen die gar nicht. Geht es bei euch über Trommeln? Ja, das ist die Nummer also von ist die Dienstnummer, gell? Ja, ist die Dienstnummer von Gerd Volker Malessa in Feuchtwang-Vorwahl. Habe ich nicht dabei geschrieben. Was noch für eine? Die 5015, ja, ja, genau. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ja. Übrigens ohne Vorwahl. Ja. Also wer krank ist, der kann vielleicht gar nicht mehr viel. Vielleicht kann er noch nicht mal mehr glauben. Oder er sagt es von sich selber, ich kann nicht mehr glauben. Aber eins kann er. Er kann die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Das ist die einzige Initiative, die an dieser Stelle von ihm gefordert ist. Denn wie steht es in dem Text? Können wir nochmal den Text sehen, dass wir genau mal hingucken. Da müssen wir uns davon überzeugen. Da steht nämlich Vers 14, ist jemand unter euch krank, der soll Däumchen drehen. Oder der soll mit seiner Gemeinde hadern, dass sich keiner mehr um ihn kümmert. Nein, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Amen. Jetzt wieder zurück auf die andere Folie. Also hier steht es ganz deutlich, das ist die einzige Initiative, die noch gefordert ist von einem Kranken. Ruf doch die Ältesten als Repräsentanten der Gemeinde zu dir, wenn du nicht mehr kannst. Aber deine Geschwister können doch. Die können doch kommen. Und die kommen auch gerne. Es ist nicht viel, was du tun musst, aber das sollst du tun. Das ist übrigens keine Alternative zur Telefonnummer vom Hausarzt. Das ist völlig klar. Niemand wird gescholten in der Bibel, dass er zum Arzt geht. Lukas, der Evangelist und Begleiter von Paulus, war selber Arzt. Die Ältesten sollen ihn besuchen, sie sollen ihm also dienen. Und das haben Gerhard König und ich schon getan. Das tun wir übrigens sehr gerne und wir sind immer bereit dazu. Es hat eine relativ hohe Priorität, wenn so ein Ruf kommt. Wir tun es gerne, weil es ein Stück Erfüllung unseres Dienstes ist. Ein praktischer Gottesdienst, wenn wir das tun können. Wir machen eine wunderbare Erfahrung. Gott gebraucht uns für seine Ziele, für seine Zwecke. Also möchte ich nochmal ganz deutlich sagen, bitte nicht warten. Ich denke, ich kann es auch im Namen von Gerd Volker sagen. Bitte nicht warten. Bitte aktiv werden und anrufen, wie es hier steht. Also entweder die 472852 oder die 72278. Nicht zögern. Die nächste Folie. Ja, Gebet mit Öl, und hier kommt das Fläschchen zum Zuge. Öl. Können wir nochmal auf den Text sehen? Wieso sagt ihr Öl? Ja, war von Öl die Rede. Vers 14, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Da ist vom Öl die Rede. Gebet mit Öl. Öl ist keine Medizin. Öl ist keine Magie. Öl ist ein Zeichen der Gegenwart des lebendigen Gottes. Das ist so kurz gefasst, was ich zu diesem Punkt sagen möchte. Die sollen über ihn beten also. Über ihm, ja, die Frage, wieso über ihm? Hat das eine besondere Bedeutung? Ist ein Unterschied, ob man für jemanden betet oder über jemanden betet? Ich stelle mir einfach vor, dass es dem Kranken halt schlecht geht. So schlecht, dass er liegen muss. Jetzt kann man sich beim Beten schlecht neben einem Kranken hinlegen, sondern man steht halt oder sitzt und betet dann über ihm. Es wird also auch, der Kranke darf liegen bleiben. Es wird auch nicht von ihm erwartet, dass er erstmal die Wohnung auf Vordermann bringt, wo jetzt 3 Wochen kein Staub gewischt worden ist, weil er eben krank war. Es darf über ihm gebetet werden. Er darf liegen. Und die Ältesten sollen ihn zu ihrem Gebet auch mit Öl salben. Warum? Einige behaupten, auch Ausleger behaupten, Öl, das war mal so bei den alten Hebräern und bei den Griechen und Römern das Universalheilmittel, die Medizin, die man eben so hatte, so wie Paracetamol heute, nimm mal für alles. Nimm mal immer Öl. Wenn einer krank ist, okay, dann kann man unterschiedliche Mengen von Öl verschreiben. Das glaube ich allerdings nicht. Ich glaube das nicht aus einem ganz bestimmten Grund, weil nämlich die Medizin im Altertum schon sehr weit fortgeschritten war. Bei den alten Ägyptern hat man geöffnete Schädeldecken gefunden, also bei den Mumien. Es war den Ägyptern schon möglich, Operationen am Gehirn vorzunehmen. Die waren schon sehr weit damals mit ihrer Medizin. Höher zum Beispiel, weiter als im Mittelalter in Europa. Die haben nicht nur Placebos gehabt, die haben echte Medizin gehabt. Andere sagen, Öl ist ein Sakrament. Das ist, da stecken geheimnisvolle Kräfte drin. Wenn also im Namen Gottes das verwendet wird, wenn die richtige Formel gesprochen wird, dann entwickelt dieses Öl so geheimnisvolle Kräfte. Und wenn man das dann damit den Kranken einreibt, dann passiert da was, dann geschieht da was. In der katholischen Kirche hat sich die Geschichte verändert im Laufe der Zeit. Daraus ist die letzte Ölung geworden. Eine Vorbereitung zum Sterben, dass also der Betroffene dann auch mit gesteigerter Wahrscheinlichkeit in den Himmel kommt. Ja, das ist, wollte ich gerade sagen. Ja, danke für den Einwand, super. Ja, das war früher mal so, aber von Sterbevorbereitung ist hier natürlich nicht die Rede. Und so heißt es in der Kirche seit einigen Jahrzehnten eben, das Sakrament der Krankensalbung. Das lebt aber bis heute in der katholischen Kirche so. Es ist aber keine Rede davon, dass Öl magische Kraft hat. Auch nicht, wenn es im Namen des dreieinigen Gottes eingesetzt wird. Öl ist ein Symbol, ein Zeichen. Öl ist ein deutliches Zeichen, dass der helfende und heilende und schützende Gott jetzt gegenwärtig ist. Manchmal brauchen wir so Zeichen. Wir sind als Menschen so, dass wir nicht alles immer nur so geistlich verarbeiten können. Wir brauchen Zeichen. Und da ist mir so der Psalm 23 bewusst geworden, wo es da heißt, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich stelle mir vor, da hat einer Feinde und die wollen ihn zur Strecke bringen, aber Gott ist da und er bereitet ihm einen Tisch. Er hat satt zu essen, er hat von allem genug. Und dann heißt es, du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. In der Krankheit ist mein Glaube ja angefochten, zum Beispiel. ist die Gemeinschaft mit den Gesunden bedroht auch. Wo Anfechtung ist, da ist auch ein Anfechter, da sind Mächte auf dem Plan. Da ist ein geistlicher Kampf im Gange. Und in diesem Kampf salbt Gott mein Haupt mit Öl. Was für ein wunderschöner Gedanke. Und für eine wunderschöne Tatsache. Wir Freikirchler, wir haben es von Haus aus nicht so mit Zeichen. Wir möchten es gerne geistlich sehen. Und da ist auch etwas natürlich dran, ein Körnchen Wahrheit. Aber wie gesagt, wir sind Menschen und wir brauchen oftmals Zeichen. Es ist eine Hilfe zum Glauben, eine Hilfe zum Vertrauen. Also brauchen wir keine Angst, in einem magischen Verständnis. Auch Jesus benutzte bei seinen Heilungen äußere Zeichen übrigens. Er hat einem Blinden geheilt, indem er Matsch aus Erde und Spucke auf die Augen aufgerieben hat. Wenn Christen mit Öl salben, dann erinnern sie auch an Jesus. Sie erinnern an ihn als den Messias. Messias heißt der Gesalbte. Er ist eingesetzt in diesem Dienst des Erlösers, der Messias. Der Gesalbte, der Messias, er ist es, der dem Kranken seine Lebenskraft geben will. Ja, und die dritte Folie. Die nächste Folie, Entschuldigung. Gebet mit Glauben. Im Namen des Herrn, Gebet des Glaubens, nicht auf uns schauen wir, sondern auf Gott. Und wenn wir auf den Text noch einmal gucken, da steht nicht nur, dass die Ältesten beten sollen für den Kranken, sondern da steht auch, wie sie beten sollen. Also zum einen mit Öl, das war ganz klar. Und die zweite Sache eben, in dem Namen des Herrn steht da am Ende von Vers 14 und in Vers 15, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, das Gebet des Glaubens. Also die Gemeinde, die übt Fürbitte für die Kranken, das haben wir oft schon getan in den zurückliegenden Jahren. Wie oft haben wir Leute namentlich im Gebet vor Gott gebracht? Wir haben Wunder erlebt, dass Gott geheilt hat, dass wir nur so gestaunt haben. Und dass wir das gemacht haben, das ist nicht irgendwie was Aufgesetztes, sondern das ist natürlich, das ist gerade so natürlich, wie das, was meine Lunge gerade tut. Sie dehnt sich aus und saugt die Luft von außen ein, sie atmet. So wie die Lunge atmet, so üben wir Fürbitte für unsere Kranken. Für Kranke kann man auch viel Praktisches tun. Man kann ihre Wohnung putzen, man kann sie pflegen, man kann für sie kochen, man kann Besorgungen machen. Aber die Fürbitte für einen Kranken in Jesu Namen, das ist das Einzigartige, das Besondere, was die Gemeinde tun kann. Wer für Kranke betet, der bekennt damit auch, nicht nur der Arzt ist zuständig für die Gesundheit. Auch Gott ist zuständig. Und vor allem ist Gott für das Leben zuständig, denn er hat es geschaffen. Er hat sich uns ausgedacht und er beschützt es Tag für Tag. Er ist zuständig. Und jetzt wollen wir ihm das auch zutrauen, dass er die ganze Sache in seine Hand nimmt. Der Norweger Ola Hallesby hat über das Gebet gesagt, beten heißt Gott zu uns hereinlassen. Wir brauchen ihn nicht zwingen, er steht ja schon vor der Tür und er klopft an. Die Frage ist, lassen wir ihn rein? In dem Namen des Herrn sollen wir beten und wir sollen im Glauben beten. Das ist für die Wirkung von Gebet und Salbung ganz entscheidend. Im Namen des Herrn geschieht es und es ist ein Gebet des Glaubens. Es ist nicht einfach so Gebet ins Blaue hinein. Es ist auch nicht ein Gebet, wo wir uns auf uns selber konzentrieren, auf unsere meditative Kraft, dass wir uns das ganz, ganz doll jetzt wünschen. Jetzt soll Heilung geschehen. Und wenn man sich nur doll genug darauf konzentriert, wenn man sich das einsuggeriert, dann passiert etwas. Das ist kein Gebet des Glaubens. Das ist kein Gebet im Namen Gottes. Im Namen des Herrn. Ist denn Gebet Medizin? Hat denn Gebet Kraft? Gebet für sich allein genommen hat gar keine Kraft. Und Gebet für sich allein genommen ist gar keine Medizin. Was ist es denn anders, als dass wir Gott hineinlassen in unsere Problematik, in unser Leben hinein? Wenn wir das glauben, dann sind wir ganz auf unsere Gebetsmöglichkeiten fixiert. Dann kommt es darauf an, dass wir irgendwie richtig beten, die richtigen Worte wählen und vielleicht auch den richtigen Tonfall wählen. Und wenn das nicht so richtig vollmächtig rüberkommt und richtig laut ist, dann klappt es nicht. Nein, das ist damit nicht gemeint. Gebet ist kein Mittelchen. Gebet des Glaubens heißt, ich schaue jetzt mal ganz von mir weg. Von meinen Möglichkeiten, von meiner Stärke oder meiner Schwäche. Ich schaue auf Gott. Weg von mir hin zu Gott. Ich laufe in seine Arme und das ist das Entscheidende. Seine Arme sind stark. Ich schaue ganz auf Gott und ich schaue nicht auf mich. Gebet ist kein Mittelchen, das man wie eine Paracetamol-Tablette einsetzen kann. Es ist wie der Gang zu dem Gott, der unser Arzt ist. Es ist Gott hereinlassen. Und dann ist die Sache einfach Gottes Sache. Was er daraus macht, ist seine Sache. Aber wir dürfen wissen, dass er stark ist und dass seine Liebe stark ist. Was passiert, wenn ich über einen Kranken bete, wenn ich ihn mit Öl salbe? Wird er gesund? Wir haben Wunder erlebt. Und manchmal passiert zunächst scheinbar gar nichts. Es kommt auch vor, dass Kranke sterben, obwohl über sie gebetet wurde. Aber eins weiß ich ganz genau. Es wird dem Kranken helfen. Es wird ihm helfen. Gott wird ihn aufrichten, steht hier. Es steht hier nichts davon, dass er gesund wird. Aber Gott wird ihn aufrichten, er wird ihn stärken. Was nicht passieren wird, dass Gott den Kranken in unserem Hier und Jetzt, in unserem Leben hier auf der Welt, endgültig vom Sterben befreit. Das ist noch nie passiert. In der ganzen Geschichte der Gemeinde ist das noch nie passiert, dass dieser Gang durch das Sterben hindurch zu Gott aufgehoben worden ist. Wir müssen alle durch das Tor des Sterbens. Auch wenn wir vorher 100-mal wunderbar geheilt worden sind, am Ende muss es durch das Sterbenstor. Wir haben Wunder erlebt in unserer Heimatgemeinde, als unser Gemeindeleiter an einem bösartigen Gehirntumor erkrankt ist. Die Ärzte haben ihn aufgegeben. Da war nichts mehr zu hoffen. Und die Gemeinde hat für ihn gebetet. Und er wurde schon gepflegt, er lag im Bett und konnte nichts mehr sehen. Und auf einmal erlebte er eine wunderbare Heilung. Er konnte wieder aufstehen, er konnte wieder sehen, er konnte wieder in den Gottesdienst gehen, war wieder mit dabei. Und 6 Monate später ist die Krankheit erneut aufgebrochen und er ist gestorben. Ist ein Wunder passiert? Hat Gott etwas getan? Aber natürlich hat er etwas getan. Am Ende wird Gott aufrichten. Übrigens das gleiche Wort hier, wie wo es um die Auferweckung Jesu aus den Toten geht. Das ist interessant, nicht wahr? So, und das letzte, Gebet mit Vergebung. Sünde ist nicht immer im Spiel. Wenn Sünde im Spiel ist, hat Gottes Geist dem Betroffenen das längst klar gemacht und Vergebung macht frei. Darum der Vogelkäfig mit der offenen Tür. Ja, also, ist ja so seltsam sperrig. Man ärgert sich fast darüber, dass hier nicht nur von Krankheit die Rede ist, sondern auch von etwas scheinbar ganz anderem, nämlich von Sünde und von Vergebung. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. In Vers 15 und 16 dann, bekennt also einander eure Sünden. Soll das etwa heißen, dass Sünde schuld ist, wenn wir krank geworden sind? Und soll das etwa heißen, wenn wir krank geworden sind, dass wir ganz genau nachdenken müssen, wo habe ich einen Fehler gemacht? Wo habe ich mich versündigt? So lange nachbohren, bis ich gefunden habe. Und wenn ich die richtige Sünde gefunden habe, dann muss ich sie bekennen und dann werde ich wieder gesund. Nein, das ist nicht gemeint. Es lese ich hier auch nicht raus. Nicht immer ist Sünde schuld, wenn wir krank geworden sind. Wahrscheinlich sogar ist das in der Minderheit der Zahl der Fälle so. Da steht ja, wenn er Sünden getan hat. Wenn er Sünden getan hat. Aber vielleicht hat er gar keine Sünden getan. Aber die Möglichkeit ist da. Natürlich kann man das nicht ausschließen, dass Krankheit auch einmal die Quittung, sagen wir, für Hochmut gewesen ist. Man kann es nicht ausschließen. Keiner kann das. Aber wenn das der Fall ist, dann ist das sicher nicht so, dass man großartig nachbohren und nachforschen muss. Dann macht Gott es den Betroffenen auch ganz klar. Der Heilige Geist ist einer, der überführt, der einem das klar macht. Das brauchen wir nicht von alleine machen. Wo Unklarheit ist, da soll man nicht nachbohren. Das ist nicht angezeigt. Aber wo Gottes Geist einen Sünder überführt hat, wo einem das selber klar geworden ist, Mensch, da steht etwas in meinem Leben im direkten Zusammenhang mit meiner Krankheit. Da kann Gebet mit Salbung und Vergebung auch eine ganz große Befreiung darstellen. Auch das gehört möglicherweise mit dazu. Also, Jakobus fordert uns zu etwas ganz, ganz Praktischem auf. Lass uns Seelsorge am Krankenbett betreiben. Lass uns um die Kranken kümmern. Oder an die Kranken gerichtet, greif doch mal zum Telefon und ruf mal den ältesten Pastor an. Und lass ihn kommen, der macht das so gerne. Wie wäre das, wenn wir das bei uns noch viel stärker so machen würden? Kranke rufen die Ältesten, die beten und salben mit Öl. Wenn es dran ist, dann haben auch beide Seiten den Mut, auch einmal Sünden zu bekennen. Wäre auch möglich, dass ein Ältester seine Sünden bekennt, wenn es angezeigt ist, in so einem Fall. Was für eine Kraft, für eine befreiende Kraft würde da einfach zu sehen sein. Amen.